Anwalt Auskunft Podcast.
Deutscher Anwaltstag in Freiburg und wir lernen Dr. Franka Becker kennen, die uns die Geheimnisse erklärt. Wie erkenne ich denn einen Deepfake? Wie erkenne ich den?
Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle, die wir uns, glaube ich, allen stellen, weil die Prinzipien, die wir früher so hatten, von wegen achten Sie auf komische Zähne, auf vielleicht einen verschwommenen Rand im Gesicht oder auf sehr starre Augen, wo der Lichtanfall vielleicht nicht so natürlich ist, wie Sie es vermuten würden, die sind eigentlich heute überholt.
Also 6 Daumen ist passé.
6 Daumen ist passé, denke ich. Und also es braucht heute ein bisschen mehr. Es gibt da ein paar Verfahren tatsächlich. Aber man muss sagen, es ist ein technischer Rüstungswettlauf. Also wenn quasi eine Detektionsmethode für ein Deepfake quasi entwickelt wurde oder publik gegangen ist, dann ist die KI eigentlich schon dran und holt da rasant auf, auch direkt eine Gegenmethode zu entwickeln.
Jetzt stehen wir aber ja auf der guten Seite. Wir erstellen ja keine Deepfakes. Wir sind ja die Guten. Wenn wir die Guten sind, da sind die Bösen. Wie erkenne ich die?
Ja, das kommt jetzt drauf an, wie so häufig im Recht. Ich würde mal sagen, es ist, wie erkenne ich die bösen Deepfakes, wie erkenne ich die bösen Ersteller? Ich glaube, dadurch, dass es mit Deepfakes so leicht gemacht wird, tatsächlich Manipulationen zu erschaffen, wird da die Hemmschwelle extrem gesenkt. Und Leute, die früher nicht darüber nachgedacht hätten, beispielsweise einen Bewirtungsbeleg zu fälschen, haben da heute einfach die Möglichkeiten, kostenlos auf ihrem Schreibtisch, an ihrem Rechner, in ihrem Laptop und können das einfach in Sekunden umsetzen. Und ich glaube, da gibt es dann doch mehr Böse, als wir das eigentlich so möchten.
Wir wollen ja keine Handlungsanleitung geben, aber Sie haben so ein eindrucksvolles Beispiel in Ihrer Präsentation gehabt. Da war ein Wirtshausbeleg über 80 Euro und einer über 130.
Genau.
Dann haben Sie gesagt, welcher ist manipuliert? Unterschiedliche Menschen meldeten sich. Wir hatten so das Gefühl, 50-50 haben sich gemeldet. Dann haben Sie gesagt, einer ist der echte. Und wie ist der entstanden?
Ja, das war wesentlich leichter als gedacht mit Google Gemini. Und da habe ich zunächst die KI gefragt, verändere mir doch mal bitte diesen Bewirtungsbeleg. Und dann hat sich Gemini noch so ein bisschen gewunden und hat gesagt, nein, ich darf keine Belege fälschen, das wäre ja illegal. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir erstellen hier doch keine illegalen Belege, das ist ja völliger Quatsch. Das hier ist ein falscher Beleg, wir korrigieren ihn jetzt, wir machen zusammen was Gutes. Ja, und schwuppdiwupp war die KI überzeugt, so leicht war das.
Also die KI lässt sich ganz leicht täuschen, lerne ich daraus. Ich habe selber noch keinen Wirtshausbeleg gefälscht. Bin ich jetzt schon guter?
Also okay, lassen wir das mal offen, aber Sie könnten heute Abend auf jeden Fall ins Hotel gehen und Ihren ersten Deepfake erstellen, gar kein Problem.
So, und dann kam etwas, bis dahin bin ich ja mitgegangen mit Ihnen. Und dann kam etwas, dann haben Sie in Ihrer Präsentation gezeigt, 3 junge Frauen. Wurden alle von Ihnen dargestellt, nur mit unterschiedlicher Bekleidung, unterschiedlichem Outfit, mal eine Brille und so weiter. Und das war in Echtzeit und ist in Echtzeit bei jeder Videokonferenz möglich. So, und da hebe ich die Hände.
Genau, also es gibt tatsächlich Tools, die können sich zwischen Ihre Webkamera und das Konferenztool, was Sie verwenden, also Zoom oder Google Meet oder auch Microsoft, schalten. Und dann in Echtzeit, also es war 2-mal ich sozusagen und 1-mal meine Kollegin hier in dem Fall, die Mandantin Marine Müller. Und eine der beiden, sag ich mal, wie soll ich das jetzt sagen, Personen, meine doppelte Persönlichkeit, wurde 1-mal dargestellt von eigentlich meinem Kollegen. Und da hat die KI dann aber mein Gesicht und meinen Körper auf seine Person berechnet. Man hat quasi den Akteur ausgetauscht an dieser Stelle. Das ist das sogenannte Face-Swapping, nennt sich das. Und da hatte ich dann ja jetzt, bin ich etwas später in den Call rein, aufgrund von technischen Problemen und habe dann gesehen, dass meine Mandantin tatsächlich schon mit mir spricht. Nur, dass ich das gar nicht war. Und sowas ist heutzutage möglich. Da braucht man jetzt auch kein extra Equipment für. Da reicht einfach ein Laptop mit einer sehr starken Grafikkarte.
Wir kennen mittlerweile solche Meldungen, wo ein Finanzverantwortlicher im Unternehmen auf Weisung von seinem Chef mehrere Millionen auf ein Konto überwiesen hat. Der Chef war aber gar nicht derjenige im Videocall. Der Finanzer sagt, ich habe dich doch gesehen. Das habe ich damals noch eingeschätzt, so unter der Rubrik, oh, das ist eine ganz seltene Geschichte. So wie Sie es jetzt darstellen an Ihrem Beispiel mit der Videokonferenz, kann mir eigentlich immer passieren.
Tatsächlich, also auch gerade das Thema, da müssen wir gar nicht so weit gehen, Videokonferenz. Also da reicht schon ein Fall vom sogenannten Voice Cloning. Und das ist tatsächlich etwas, das finde ich noch bedrohlicher, weil es einfach so simpel wirkt. Also bei einer, sag ich mal, kratzigen Nachricht oder eines kratzigen Anrufs, den man erhält, und das ist ja dann natürlich Fall von CEO-Fraud etc., ja, da geht man ja immer noch davon aus, ja, Mensch, der hat einfach schlechten Empfang. Das ist ja sehr alltäglich. Da muss man da tatsächlich herauszufinden, ob die Person oder ob die Stimme am anderen Ende der Leitung eine synthetisch generierte ist oder eine echte. Es ist fast unmöglich. Und was man, das Material, was man braucht, jeder von uns hat schon eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder es gibt kleine Voice-Snippets online, wenn man jetzt mal irgendwie ein Video hochgeladen hat, zu Werbezwecken, so wie ich das halt tue, auf LinkedIn oder halt eben auf Instagram etc. Da braucht man ja 30 Sekunden einer Nachricht und hat dann quasi keine Stimme klonen und kann die alles sprechen lassen, inklusive Akzente, Stimmhöhe, Sprechpausen, Atempausen etc. Ja.
Jetzt haben wir die Welt beschrieben, wie sie schlecht ist. Wir wollen aber diesen Podcast nicht beenden und sagen, hey, ein bisschen Optimismus gehört auch dazu. Für Sie als Anwältin, wie gehen Sie mit Beweisen um, die Sie bekommen? Wie prägt das Ihren Alltag? Hat sich die juristische Gegenwart für Sie verändert?
Ja, also ich als Anwältin im IT-Recht, die auch sehr viel mit KI selbst arbeitet, auch einfach aufgrund des KI-Unternehmens, was ich gegründet habe, bin natürlich großer KI-Fan. Richtig eingesetzt, mit Weitblick eingesetzt, kann sie einfach unfassbar viel unterstützen, weil sie einfach die langweiligen Dinge, weswegen ich Anwältin geworden bin, abnimmt. Und da kann man jetzt auch eigentlich so einen schönen Bogen schlagen, weil wenn man die ganzen, sag ich mal, monotonen Aufgaben des Alltags wie Rechercheleistungen etc. abgeben kann, dann hat man einfach mehr Zeit.
Ich verstehe das, dann können Sie das bayerische Baurecht hinten rauslassen und die KI macht das für Sie. Dennoch nochmal die Frage, wissen Sie, dass die Beweise, die Ihnen die Mandanten schicken, auch tatsächlich aus diesem Chat und so weiter sind, dass die nicht gefaked sind?
Das ist natürlich schwierig, gerade wenn Beweise, die eigentlich digital vorlagen, also sprich WhatsApp-Nachrichtenverläufe etc., wenn die halt ausgedruckt werden und genau in der Form, in der das Gericht sie ja auch im Endeffekt haben möchte, in vielen Fällen ausgedruckt, dann wird natürlich auch die Möglichkeit, einen Deepfake zu erkennen, eben durch Einsicht in die Metadaten oder vielleicht auch durch tatsächlich doch noch visuelle Beweise, weil der Deepfake vielleicht doch nicht ganz so gut erstellt wurde, häufig einfach ausgelöscht durch das Ausdrucken genau solcher Nachrichten oder auch Bilder.
Also lieber die Nachricht digital behalten
lieber
und nicht
digital
ausdrucken.
Genau, aber das ist dann hier die Frage. Also ich glaube, das wird tatsächlich doch nochmal einiges verändern in der Arbeit, in der Art, wie wir arbeiten und auch eben, wie wir vielleicht Beweise in Zukunft prüfen, ans Gericht übermitteln. Und ich frage mich natürlich auch, wie das ist. Also wie viele Sachverständige müssen wir da jetzt dazwischen schalten? Also ich habe es tatsächlich häufig, ich arbeite viel eher in einem anderen Bereich, wo KI relevant ist. Um die Generierung von Code geht es da an der Stelle und um das sogenannte Vibe Coding, also das Coden mit KI. Und da haben wir natürlich auch dann die Frage, inwieweit da Urheberrechte an dem Code gelten. Da ist es dann aber tatsächlich so, dass wir in vielen Fällen, gerade wenn es auch um KI-Compliance geht, also ob jetzt halt eben der AI Act auf europäischer Ebene umgesetzt wurde, dass wir dann da tatsächlich nicht nur IT-Infrastruktur-Spezialisten an Bord haben müssen, sondern auch Leute, die diesen Code tatsächlich prüfen und aufgrund der Struktur und der Natur des Codes dann eben die Konformität des AI-Actes nachweisen oder auch eben nicht.
Sie haben schon erwähnt, Sie haben eine Firma gegründet, die sich natürlich mit KI beschäftigt. Insofern sind Sie vielleicht ein bisschen voreingenommen, wenn ich Ihnen die letzte Frage stelle. Erleichtert KI die Arbeit der Anwaltschaft oder wird sie in Zukunft, weil eben mehr Prüfungen notwendig sind und so weiter, eher für mehr Schwierigkeiten sorgen? Was glauben Sie?
Ja, nicht nur ich bin biased. KI ist ja auch biased, wie man so schön sagt. Dieses Thema Digitalisierung wird uns grundsätzlich auf Trab halten. Also wie auch schon gesagt wurde, es sind ja nicht nur Deepfakes, es ist ja nicht nur KI, es sind ja einfach Manipulationen aller Art, die immer schwieriger werden. Und es ist einfach eine neue Realität, mit der wir da umgehen müssen, umgehen lernen müssen. Ich bin aber großer Fan davon, KI in der anwaltlichen Arbeit einzusetzen. Und da wird es tatsächlich meiner Meinung nach in den nächsten Monaten und Jahren sich so nahtlos einfügen, wie es damals auch Systeme wie Word oder E-Mail-Versand oder jetzt auch nach längerem Anlauf das BEA getan haben. Also es geht ja auch niemand mehr heute in irgendwelche Kellerräume, um dort, sage ich mal, Daten einzulesen, einzuscannen. Also Datenräume, also das habe ich tatsächlich noch gemacht als junge Anwältin. Ich war, ja, so alt bin ich noch nicht. Ich war da noch in Kellerräumen in Wuppertal unterwegs bei einer Immobilientransaktion und habe da wirklich 3 Tage das Tageslicht nicht gesehen und hatte eine Stauballergie. Und da würde ja jetzt heutzutage auch kein Mandant mehr sagen, ja natürlich zahle ich dafür, dass sie da irgendwie 15 Associates reinsetzen, die das halt manuell dann sich anschauen. Also das ist ja Quatsch. Und das ist ja natürlich klar, dass heute ein digitaler Datenraum zur Verfügung steht. Und genau so wird sich das meiner Meinung nach mit KI auch entwickeln. Wo wir uns jetzt noch so ein bisschen sträuben und uns überlegen, ja Mensch, wie rechne ich das denn überhaupt ab? Ja, und das, manche machen es unter vorgehaltener Hand, andere total proaktiv, auch mit einer regulären KI, aber jetzt KI-Gebühr auf der Rechnung, aber jetzt drifte ich ab. Aber genauso nahtlos wird sich diese Technologie auch in unseren Arbeitsalltag einfügen. Genauso wie es eben auch der E-Mail-Versand oder eben das Erstellen von Word-Dokumenten im Vergleich zur Schreibmaschine getan haben.
Anwalt Auskunft. Podcast.